BR Heimat lesen.
Herzlich willkommen am Sonntagabend zu einer neuen Ausgabe von Heimat lesen, begrüßt Sie Stefan Semhoff. Ein Reiseschriftsteller beschäftigt uns heute, Gustav Adolf von Heringen. Im Jahr 1800 geboren nahe Mühlhausen in Thüringen, studierte der junge Adelige Rechtswissenschaften, wurde Kammerjunker, herzoglicher Bibliothekar, Regierungsrat und Kammerherr am Herzogshof in Coburg. Als Vertrauter der Prinzen Ferdinand und Albert begleitete er seine Dienstherren auf Reisen nach Portugal und England und machte bald als Reiseschriftsteller von sich reden. Reisebilder aus Süddeutschland und der Schweiz, Novellen und historiografische Romane machten ihn zu einem der meistgelesenen Literaten des Biedermeier. Der historisch-romantische Erzählerblick kennzeichnet auch seine topografischen Ortsporträts, die 1840 Eingang gefunden haben in die Buchreihe »Das malerische und romantische Deutschland«. 1851 verstarb der Autor, der als ein Pionier der Reiseführerliteratur gilt. Gute Unterhaltung jetzt also mit Gustav Adolf von Heringen und seinen Impressionen unter dem Titel »Wanderungen durch Franken«. Es liest Christian Jungwirth.
Noch während der französischen Herrschaft und auch nach derselben wurde der ehemalige fränkische Kreis, wie er bis zur Auflösung des Reichs geheißen hatte, größtenteils dem neuen Königreich Bayern zugeteilt und einverleibt. Der Großherzog von Toskana, seiner Länder in Italien beraubt, besaß eine Zeit lang Würzburg als eine Entschädigung derselben. Er eilte jedoch, diese wieder in Besitz zu nehmen, als die Zeitumstände es gestatteten, und verließ die Residenz der Schönborne, der Thüngen, der Greifenklau und anderer großer Geschlechter, welche die bischöfliche Würde bekleidet hatten, um seine frühere Hauptstadt Florenz. Er verließ die Ufer des Mains, um die des Arno wiederzugewinnen. Bayern machte keine kleine Akquisition an Franken, es erhielt mit ihm seine reichsten und zugleich anmutigsten Provinzen. Die drei Bistümer Würzburg, Bamberg, Eichstätt, die Markgrafschaften Ansbach und Bayreuth, das edle Nürnberg und noch verschiedene andere Reichsstädte, die Souveränität über früher reichsunmittelbar gewesene Grafschaften und Herrengebiete, der Main mit seiner Schifffahrt, die Berge mit ihren Reben genug. Franken mit allen seinen Edelsteinen wurde an die Krone geheftet, welche die Hand Napoleons aus dem bayerischen Kurhut schuf. Die verschiedenen Distrikte des Landes hießen von nun an nach ihren Flussgebieten. Es gab kein Franken mehr, aber einen Ober- und Untermainkreis, einen Rätsat und andere Kreise. Erst mit dem Anfang dieses Jahres hat Bayern die alten Benennungen in seinem Königreich wieder eingeführt. Es hat eine Ober- und eine Unterpfalz, ein Ober-, Mittel- und Unterfranken von Neuem geschaffen. Ob diese Schöpfung ein wahrhaft erfreuliches Ereignis sei, darüber wollen wir nicht rechten. Es gibt Dinge, die uns in der Erinnerung ewig teuer sein können, die aber der Gegenwart entfremdet sind und statt der Liebe Verfolgung hervorrufen, wenn sie aus ihren Gräbern wieder auftauchen und Bürger einer Zeit sein wollen, die der lebenden Söhne genug hat. Jedes Ding gehört seiner Zeit an und blüht, welkt und stirbt mit ihr. Die Klöster des 15. Jahrhunderts verdammen zu wollen, würde ebenso wenig gesundes Urteil verraten, als ihre Erscheinung im 19. zurückzuwünschen. Wäre der Name Franken eine historische Erinnerung geblieben, was er bereits geworden war, er würde uns nicht weniger lieb gewesen sein, als er es nach seiner Restauration ist. Aber dieser Name, wenn er plötzlich Individuum würde und sich jetzt neu auferstanden nach kurzem Todesschlaf prüfend betrachtete, was dürfte das Resultat dieser Betrachtung sein? Er würde manche Frage an seine vertrautesten Täler richten, die diese ihm nicht beantworten könnten. Durch die Blätter seiner Eichenwälder, durch das Laub seiner Rebenberge würde die Klage wehen: Ist dies meine Wohnstätte noch? Ich kenne mich selber nicht mehr. Wo ist meine alte Herrlichkeit? Wo sind meine Bischöfe mit ihren prachtvollen Höfen, meine Deutschmeister, meine Markgrafen, meine Ritter? Wo sind meine Reichsstädte? Ihnen allen war ich vertraut. Es waren meine Eingeborenen, die ich mit meiner Milch genährt habe. Das neue Geschlecht hat an anderen Brüsten getrunken. Eine frühere und eine andere Zeit war die meine. Wollen wir die Grenzen von Franken bestimmen, so müssen wir eben darum eine etwas ältere Karte zur Hand nehmen, eine solche, die noch Wahrheit gibt, wenn sie die Umrisse des fränkischen Kreises darbietet. Es ist, sagt der alte ehrliche Merian, fast zwei Jahrhunderte vor uns im ganzen Deutschland keine Provinz oder Landsort, denn allein das Land zu Franken, welches edel und frei genannt wird. Es ist aber dies das Frankenland, welches gegen Ufgang den Nordgau und Bayern, gegen Niedergang die untere Pfalz, gegen Mittag das Schwabenland und gegen Mitternacht Thüringen angrenzend hat und ist selbige Provinz eine von des Heiligen Römischen Reichs zehn Kreisen. Solches hat einen herrlichen Fluss, den Main, der zween Ursprung und Namen, den Weißen und Roten Main genannt. Unde dicitur muenus pater et maritus. Dieser Main fleußt durch sehr viel Krümme unter Bamberg auf Haßfurt, Schweinfurt, Kitzingen, Würzburg, Wertheim, Frankfurt am Main, bis er nächst oberhalb Mainz in Rhein fällt. Nach dem Hauptfluss Main ist die Saal qui fluvius dicitur mater et uxor. Nam muenus et sala, in monte pinifero coniuncuntur, pater dicitur quia rubrum et album moenum generat. Quem ad modum sala octo liberos habet fluvios minores mox sequentis. Er lässt hierauf diese acht geringeren Flüsse, die Kinder der Saale, ihrem Rang nachfolgen und nächst ihnen noch eine Menge anderer Bäche oder kleinerer Flüsse, die in benachbarten Ländern entspringen, aber mit ihren hellen, klaren, neugierigen Gebirgswässern nach Franken hinabeilen, um sich dort in den Schoß irgendeines Größeren zu ergießen. Wir werden mehrere dieser Flüsse auf unserer Wanderung durch das Land kennenlernen. Der Leser sieht aus obigen Worten Merians, dass es ein ziemlich bedeutender Länderkomplex ist, mit dem wir uns zu beschäftigen haben. Eine Ausdehnung vom Thüringer Waldgebirge bis fast an die Donau, vom Fichtel bis zum Rhöngebirge und dem Tauberfluss. Die nördlichsten Gebietsteile unserer Provinz, wie die ehemalige Grafschaft Henneberg, das Herzogtum Sachsen-Meiningen und einige zu Kurhessen gehörige kleinere Parzellen, dürfen wir darum unberührt lassen, weil sie bereits in der Abteilung Thüringen dieses Werkes Berücksichtigung gefunden haben, obwohl mit einigem Unrecht, da sie geografisch und historisch Teile von Franken sind. Indessen wollen wir diese unblutige Usurpation keineswegs übel nehmen, sondern uns recht gern begnügen mit dem, was man uns übrig gelassen hat. Unserer Meinung nach ist dessen noch ganz leidlich viel.
BR Heimat lesen.
Es ist dem Verfasser dieses Buches der Auftrag nicht geworden, sich aller Subjektivität zu entschlagen, und er glaubt daher, dem Leser zuerst die freundliche Gegend und Stadt vorführen zu dürfen, welche zufällig sein Wohnort ist. Aber auch ohne diesen Umstand würde er vermutlich mit Coburg die Reihe seiner fränkischen Bilder eröffnet haben, denn die geografische Lage dieser Stadt macht sie zur Pforte von Franken, wenn man in südöstlicher Richtung zu dessen gesegneten Tälern hinabsteigt. Unsere Pflege Coburg in Franken nannten die sächsischen Kurfürsten oder Herzöge in früherer Zeit den Länderstrich, der sich nördlich und östlich an das Gebirge lehnt, südlich und westlich aber weiche und sanfte Gefilde und die schönsten Wiesentäler, die es geben kann, durchströmend von kleinen Flüssen, namentlich aber von der Itz, dem Main entgegenbreitet und dessen Hauptstadt Coburg ist. Die Itz entspringt am Fuß des hohen Blessberges und ergießt sich nach einem etwa 12-stündigen Lauf beim Marktflecken Baunach in den Main. Das Tal, das sie mit ihren Wellen benetzt, heißt der Itzgrund. Und an der Biegung, wo dieser seine mittägliche Richtung, die er eine Zeit lang verlassen hatte, wieder einschlägt, mitten in einer lachenden Landschaft von schlössergekrönten Bergen umgeben, liegt Coburg, gegenwärtig die Residenzstadt des Herzogtums gleichen Namens. Über den Ursprung dieses Namens sind die Meinungen verschieden. So viel jedoch ist gewiss, dass er bereits in der Mitte des 11. Jahrhunderts in Urkunden erscheint und gern wird angenommen, ein gewisser Graf Kobbo habe auf Veranlassung Kaiser Heinrichs I. die auf unserem Bild sich zeigende Bergfeste erbaut und derselben seinen Namen gegeben, welcher dann auf die später entstandene Stadt übergegangen sei. Längere Zeit befanden sich Schloss, Stadt und die ganze Umgegend in Besitz der im Mittelalter so mächtigen Grafen von Henneberg, denen es auch mehrfach zur Residenz diente, bis es durch Heirat an das sächsische Fürstenhaus kam. »Lieber, ich sage euch«, sprach in Bezug hierauf einst Kurfürst Friedrich der Weise zu Meister Lukas Cranach, damals Bürgermeister von Wittenberg, als er durch denselben seine Ahnen abkopieren ließ, »lieber, ich sage euch, malt mir ja die Henne recht säuberlich und fein, denn sie hat dem Hause Sachsen ein gutes Ei gelegt.« Zur Zeit des Bauernkrieges belagerte dessen Nachfolger Kurfürst Johann Meiningen, um die Aufrührer daraus zu vertreiben, wobei ihm von Coburg aus viel Proviant zugeführt wurde. Die coburgsche Ritterschaft aber blieb so lange auf der Feste versammelt, bis der Kurfürst selbst innerhalb ihrer Mauern angekommen war, von wo aus er dem Bischof von Bamberg 50 Ritterpferde als Sukkurs sandte. 5 Jahre später, während des Reichstags zu Augsburg, dem der Kurfürst beiwohnte, musste auf seine Veranlassung sein großer Freund und Schützling Luther, um der Nähe willen, damit man bei allen etwa vorkommenden Religionssachen desto geschwinder um Rat fragen könne, seinen Aufenthalt auf der Feste Coburg nehmen, wo er stets eifrig zu Gott für die Sache der Evangelischen, die sehr gefährlich stand, betete. Vor Kummer und unaussprechlicher Angst, so erzählt die Chronik, wusste sich dieser vortreffliche, gelehrte, von Gott erwählte Mann nicht zu fassen, und die fürchterliche Vorstellung, dass seine Feinde den Sieg davontragen möchten, quälte ihn auf das Äußerste. Er glaubte wieder einmal satanische Anfechtungen zu haben, und in dem Sausen des Windes auf der hochgelegenen Burg umrauschten ihn die Fittiche der Hölle. In einem Schreiben an Melanchthon, von hier aus sagt er, »Ich bin auf einem Schloss, das voller Teufel ist, aber da auch Christus herrschet mitten unter seinen Feinden. Eben an dem Tag, da ich eure Briefe von Nürnberg bekam, hat der Satan eine Botschaft an mich gehabt. Ich war allein, Fitus und Cyriacus waren nicht bei mir. Und fürwahr, er hat so weit gewonnen, dass er mich aus der Schlafkammer getrieben und gezwungen hat, unter die Leute zu gehen.« Und in einem anderen Brief, »Ich habe einige Tage her mich wohlauf an meinem Haupte befunden, besorge aber, die an das Schloss prallenden Winde seiend in meinem Haupte gewesen.« Und ein anderes Mal, »Diese ganze Zeit über, da ich mich all hier, nämlich auf der Feste Coburg, aufgehalten, habe ich beinahe halben Teils in der beschwerlichsten Langweil hinbringen müssen.« Man sollte dies Letztere dem Reformator kaum glauben, denn trotz der Gemütsunruhe, in der er sich aus unerklärlichen Ursachen befand, und einer körperlichen Missstimmung, die in rheumatischen Übeln ihren Grund gehabt zu haben scheint, vollendete er hier die deutsche Übersetzung der prophetischen Bücher des Alten Bundes, namentlich des Jeremias, des Ezechiel und der kleinen Propheten, schrieb eine große Menge von Briefen an seine Freunde und Feinde, vornehmlich aber an seinen Herrn, den Kurfürsten Johann, und dichtete nebst anderen Liedern auch das schöne, unvergängliche »Eine feste Burg ist unser Gott«. Betrachtet man den Geist dieses Mannes, so kann man nicht umhin, indem man seine Größe bewundert, die Schatten zu beklagen, welche die Finsternis seiner Zeit noch hineinwarf und die er nicht aufzuklären vermochte. Die Persönlichkeit des Satans, die Einmischung der Teufel in die Angelegenheiten der Menschen und die Vorstellung ewiger Höllenqualen, Ausgeburten des düstersten Asketismus, wie bestanden sie in seiner erleuchteten Seele? Traurige Folgen davon waren die Hexenprozesse, welche bald nach Luther wie eine Giftpflanze über ganz Deutschland wucherten und zahllose Opfer kosteten. Ein Erzeugnis der Theosophie, welches an Gräuel mit der spanischen Inquisition unserer Ansicht nach siegreich um den Preis ringt. Anderthalb Jahrhunderte der Folterszenen, der Scheiterhaufen und der juristischen Barbarei, welche der Geistlichen geschwisterlich die Hand bot, waren die Folgen eines Wahnes, dem dadurch das Siegel der Unverletzlichkeit aufgedrückt wurde, dass der Reformator sich zu ihm bekannte. Wir müssen uns an seine anderen großen Wohltaten erinnern, an seinen wahrhaften Heldenmut, an die Unerschütterlichkeit seines Charakters und an die Begeisterung, von der er erfüllt war, um jenes darüber zu vergessen. Die sächsischen Fürsten, denen nacheinander die Pflege Coburgs zufiel, residierten meistenteils auf der Feste, bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts von Herzog Johann Ernst hierin eine Änderung getroffen wurde. Er hatte das Schloss Ehrenburg in der Stadt neu aufgeführt und verlegte die Residenz dorthin. Unter Herzog Johann Casimir, dem Sohn des unglücklichen Johann Friedrich von Gotha, der infolge der Grumbachschen Händel in der Acht starb, war die Feste 10 Jahre lang der Kerker seiner Gemahlin Anna, einer Tochter des Kurfürsten von Sachsen, welche eine wirkliche oder nur geargwöhnte Untreue mit lebenslänglicher schwerer Haft büßen musste. Sie starb hier im Jahr 1613 nach Erduldung unendlicher Leiden. Ihre entseelte Hülle wurde nach Sonnenfeld geschafft und in der dortigen Klosterkirche beigesetzt. Mehrmals im Laufe des Dreißigjährigen Krieges traf die Feste Coburg das Schicksal, belagert zu werden. Sie hatte schwedische Besatzung eingelassen und wurde deshalb nebst Stadt und Land von den kaiserlichen Generälen feindlich behandelt, was bei den vielfachen Durchzügen von Truppenabteilungen und ganzen Armeen, denen das Letztere ausgesetzt war, die größten Drangsale für die Bewohner, wie Brandschatzungen, Plünderungen, Einäscherungen und sonstige Turbationen zur Folge hatte. Die Feste hielt sich indessen wacker und ergab sich sogar unter ihrem schwedischen Kommandanten, dem mächtigen Friedland, nicht, der sie zur Kapitulation auffordern ließ. Ihre kriegerische Bedeutung hörte jedoch mit dem Jahrhundert fast gänzlich auf, und in den darauf folgenden Zeiten erlitt sie keine Anfechtungen mehr. Die hohen, alten, ehrwürdigen Mauern, die burgartigen Tore, Brücken und Bastionen wollte die moderne Befestigungskunst nicht mehr als hinreichendes Bollwerk erkennen. Gegenwärtig besteht die Besatzung aus einem Korps von Invaliden, welche den Wachdienst an den Toren und im Inneren verrichten, und die noch keineswegs ruinenhaften, sondern im guten Zustand befindlichen Gebäude wurden größtenteils als Straf- und Besserungsanstalt, auch als Staatsgefängnis genutzt. Sieht man die alte Feste aus der Ferne, namentlich von Süden her, so hat ihre äußere Gestalt Ähnlichkeit mit einer Krone, und da sie die höchste Lage im Umkreis mehrerer Stunden einnimmt, scheint sie als solche über den Bergen zu schweben. Der Weg, der von der Stadt hinaufführt, ist auf das Beste gebahnt und läuft zwischen Gärten und freundlichen Anlagen hin. Weinpflanzungen bedecken den südlichen Abhang des Berges. Früher waren alle Berge des Itzgrundes damit bedeckt, und überall sieht man die Schönheit der Natur durch die sorgsame Hand der Kunst benutzt, hervorgehoben, unterstützt. Eine immer reichere und blühendere Aussicht entfaltet sich mit jedem Schritt aufwärts. Thüringische, bayerische und böhmische Gebirge begrenzen den Horizont und winken mit ihren näheren und ferneren Häuptern. Schlösser, noch in wohnbarem Zustand oder in Trümmer zerfallen, zeigen sich überall auf den benachbarten Höhen. Es sind ihrer 8 in ziemlicher Nähe, die man zählen kann. 2 Städte, Dörfer in Menge, eine Wallfahrtskirche stellen sich dem Auge dar. Über eine Zugbrücke gelangt man durch ein altertümliches, von Invaliden bewachtes Tor in das Innere der Burg. Sie ist weitläufig und schließt mehrere große, streng voneinander abgesonderte Höfe ein, was nötig ist, da einer derselben zum Revier des hier befindlichen Zuchthauses gehört. Was die Gebäude betrifft, so zeigt nur der nördliche Flügel des Schlosses noch seine frühere Bestimmung und erinnert an ursprüngliche Pracht. Entweder befindet er sich noch ganz in dem Zustand, wie er im 16. Jahrhundert die Residenz der Fürsten war, oder er ist neuerdings im alten Geschmack wiederhergestellt worden. Dies gilt besonders von dem sogenannten Hornzimmer, dessen Decke und Wände mit kunstvollen Holzschnitzereien und Einlegungen aus den Zeiten Casimirs geschmückt sind. die Kirche, in der Luther mehrmals gepredigt hat, seine Wohnzimmer, das Gefängnis der Herzogin Anna, eine Sammlung von Rüstungen und mittelalterlichen Waffen, ein großer Saal und endlich mehrere Gemächer, in denen Bildnisse aus der fürstlichen Familie und von anderen regierenden Herren und Frauen der letzten zwei Jahrhunderte aufbewahrt werden, bilden die Sehenswürdigkeiten im nördlichen Teil der Burg. Den südlichen und wohl den schönsten nimmt das große massive Gebäude ein, welches leider jetzt als Zuchthaus dient. In dessen unteren Hallen befinden sich eine Menge von Kriegsgeräten des Mittelalters, Geschütze aus allen Perioden der Feuerwerkskunst, von der ersten schweren, unbeholfenen Donnerbüchse des 14. Jahrhunderts bis zu den schon so zierlichen und reich gegossenen Kanonenläufen des 16. und 17. Auch drei alte Staatswagen, welche bei festlichen Einzügen des Herzogs Johann Casimir gebraucht worden sind. Man sagt, er habe seine beiden Gemahlinnen darin eingeholt. Umgeht man die obersten Basteien der Feste, welche eine entzückende Aussicht auf das unter ihnen liegende Land und auf die fernen Gebirge gewähren, so wird man sie mit schönen Kanonen reich besetzt finden. Es sind unter diesen Geschützen wahrhafte Kabinettstücke, sowohl in Ansehung ihrer vortrefflichen Arbeit als der Verzierungen und der Inschriften, mit denen der Geist der Zeit sie versehen hat. Den Griff des einen Rohrs bilden die auf den Knien einander gegenüberliegenden Figuren von Luther und dem Papst, die sich bei den Köpfen gefasst haben. Die Kanone trägt die Jahreszahl 1570 und wurde zu Freiberg gegossen. Vorzüglich lohnend ist der Blick von der sogenannten Hohen Bastei. Und wir können uns nicht versagen, die einzelnen Punkte zu nennen, welche hier das Auge überschaut. In westlicher Ferne erhebt sich die alte Feste Heldburg, auch die fränkische Leuchte genannt, weil ihre Mauern weiß sind und sie deshalb von ihrem hohen, kegelförmigen Berg weit in das Land strahlt. Im Hintergrund das langgestreckte Rhöngebirge mit seinem Gipfel, dem Kreuzberg. Weiter nach Nordosten und allmählich nach Norden erblicken wir den Kallenberg, den Straufhain, die Gleichberge und die sogenannten Langen Berge mit ihren Dorfschaften, hinter denen der Dolmar und noch entfernter der Beerberg hervorragen. Hier zieht sich der freundliche Lautergrund hin, dort das Schönstädter Tal, ein Gebirgszug des Thüringer Waldes mit dem Blessberg begrenzt den Horizont und schließt die Fernsicht. Das Sommerschloss Rosenau mit seinen freundlichen Umgebungen, eine Schöpfung des jetzt regierenden Landesherrn, und die Trümmer der Ludwigsburg zeigen sich in der nämlichen Richtung. Ihnen reiht sich der fruchtbare Grund an, aus dem namentlich das Dorf Mönchröden mit seinem ehemaligen Benediktinerkloster hervorleuchtet und der sich bis zur meiningenschen Stadt Sonneberg ausdehnt. Östlich sehen wir das Fichtelgebirge mit seinen Spitzen, den Ochsenkopf und den Schneeberg. In der Richtung nach Südost den rauen Kulm, weiterhin nach Süden einen Teil des Maingrundes mit der Wallfahrtskirche 14 Heiligen und dem Residenzschloss des Herzogs Max von Bayern, dem ehemaligen Benediktinerkloster Banz. Im Süden entfaltet sich der liebliche Itzgrund, der 8 Stunden lang weiche Wiesen, die Nahrungsstätte zahlloser Herden, bis an den Main ausbreitet. Im Südwesten erhebt sich das Schloss Hohenstein und in derselben Gegend, dicht am Fuße des Berges, hat sich die Stadt mit ihrem geringen Umfang, aber auch ihren malerischen Zinnen gelagert. Bevor wir den Leser zu dieser hinabführen, sei es uns vergönnt, eine Sage, die sich an den Standpunkt des hier vorliegenden Bildes knüpft, nachzuerzählen. Ihre innere Schönheit sei die Entschuldigung dafür. Es war im 14. Jahrhundert, als Feste, Stadt und Land weit und breit einer Gräfin von Henneberg angehörten, der Witwe des Grafen Heinrich, welche neben den reichen, zeitlichen Gütern, womit der Himmel sie gesegnet hatte, auch noch an 4 schönen Töchtern sich erfreute. An diesen 4 Töchtern hing ihr Herz, so dass sie sich nicht entschließen konnte, sie von sich zu lassen, so viele Freier um die Hand der vornehmen Erbinnen sich auch einfanden. Früher als es irgendjemand fürchtete, ereilte aber der Tod die edle Wittib, und die Schwestern standen nun allein da. Da kamen die Freier wieder, und sie vermählten sich. Kunigunde die Älteste reichte dem Landgrafen von Thüringen ihre Hand und brachte ihm schöne Länder jenseits des Gebirges zu. Eine Heirat, die 2 Jahrhunderte später den Kurfürsten Friedrich zu der oben erwähnten Äußerung gegen Meister Lukas Cranach veranlasste. Die zweite Tochter, Elisabeth, wurde Graf Eberhard zu Württembergs Gemahlin und mit ihr bekam er Steinach, Sternberg, Königshofen und einen großen Teil des fruchtbaren Grabfeldes mit vielen Dörfern und Schlössern, ja sogar die ansehnliche Stadt Schweinfurt zur Hälfte. Nun kam Anna, die dritte, und auch ihr blieb noch ein reiches Hochzeitsgut. Stadt und Feste Coburg mit ihrem Gebiet, Hildburghausen mit der schönen Heldburg, Kissingen an der Hohen Rhön, das weinreiche Königsberg, Schmalkalden, tief im Thüringer Gebirge gelegen, wo sie Schächte und Stollen graben, um kostbare Erze aus dem Schoß der Erde zu ziehen, und außerdem noch viele Ämter und Ortschaften. Nicht so reich war Sophia, die Jüngste, bedacht. Ihre Güter sollten im Himmel sein, und nur der Ertrag von einigen Höfen und Dörfern war zu ihrem Unterhalt im nahen Kloster der Zisterzienserinnen, Sonnenfeld mit Namen, bestimmt. Sophia war in dem Gedanken aufgezogen worden, eine Nonne zu werden. Sie kannte von Kindheit auf keine andere Bestimmung und beneidete ihrer Schwestern weltliche Herrlichkeit nicht. Zärtlich hing sie an der noch zuletzt übergebliebenen, an Anna, und wollte nicht eher nach Sonnenfeld ziehen, als bis auch diese einem Gatten die Hand gereicht haben würde. Es fehlte gewiss nicht an Bewerbern, denen nach einer so übermäßig reichen Braut gelüstete, aber Fräulein Anna war wählerisch und konnte sich zu keinem entschließen. Da brachte eines Tages, wie eben die Schwestern beieinander saßen in ihrem Frauengemach, ein fremder Ritter Kunde und Botschaft von dem Burggrafen zu Nürnberg. Es war dessen eigener Sohn, der junge Graf Albrecht von Hohenzollern. Zum ersten Mal in ihrem Leben fühlte sich Anna beklommen, als der junge Ritter zu ihr sprach mit einer Stimme, mit Ausdruck und Gebärden, wie sie deren noch nie vor ihm gehört noch gesehen. Der, sagte sie, nachdem der Jüngling abgetreten war zu ihrer Schwester, die sie zärtlich umarmte, der und kein anderer soll mein Gemahl werden. »Aber du kennst ihn nicht«, entgegnete Sophia. »Ich will ihn kennenlernen«, war Annas Bescheid, »und wenn der Adel seiner Seele nur im Entferntesten dem Adel seines Stammes und seines Äußeren gleicht, woran ich nicht zweifle, und«, setzte sie stockend hinzu, »wenn sein Herz noch frei ist«, so wähle ich ihn und nur ihn vor allen. Sie tat, wie sie gesagt hatte. Vielleicht war es auch nicht ohne Absicht gewesen, dass der alte Burggraf seinen einzigen Sohn mit einer geringen Botschaft beauftragt an den Hof der reichen Erbin sandte, mitten in den Haufen der fürstlichen Bewerber hinein, die er alle ausstach. Bald wurde ihnen feierlich eröffnet, auf wen Gräfin Annas Wahl gefallen war. Sie mussten gute Miene machen zum schlimmen Spiel. Viele zogen heim, andere blieben, um die Pracht des Hochzeitsfestes vermehren zu helfen, das bereits anberaumt war. Da trat eines Tages Fräulein Sophia in der Erbin Gemach, die von Glück und Freude strahlte. »Schwester«, sprach sie, »Gott und seine Heiligen mögen euch segnen. Es war meine Absicht, wie ihr wisst, in dieser Burg bis nach eurer Vermählung zu bleiben, doch habe ich meinen Entschluss geändert. Ein Aufenthaltsort lärmender Freude sind diese Hallen und Säle geworden seit eurer Brautschaft. Turniere und Bankette wechseln miteinander ab, und die Harfe des Minnesängers lässt ihre goldenen Saiten ertönen, wenn draußen die Trompete verhallt. Ich tadle das nicht, Schwester, denn warum solltet ihr nicht glücklich sein? Aber der Himmelsbraut ziemt es nicht, bei so weltlichen Treiben zu verweilen und das glänzende Bild des Lebens mitzunehmen in ihre ewige Stille. Darum vergönnt mir, dass ich in mein Kloster ziehe. Ich habe den Nonnen bereits Kunde zukommen lassen, dass sie mich erwarten.« Die Erbin erschrak und hielt inne mit dem Gewebe der prächtigen Feldbinde für den Geliebten, womit sie beschäftigt war. »Wie, meine liebwerteste Schwester«, entgegnete sie, »ihr wollet mich verlassen? Nicht länger Zeugin meines Glücks sein? Oh, tut nicht so! Belästigt euren frommen Sinn das fröhliche Getümmel meines Hofs, so soll es auf der Stelle anders werden. Auch still lässt es sich glücklich sein, meine Schwester. Ihr habt recht. Wozu diese Harfenschläger und Flötenspieler? Wozu diese Turniere und Bankette, diese fremden Ritter und Damen? Fort mit ihnen allen! Allein für uns wollen wir die köstliche Zeit leben und tropfenweise ihre Seligkeit trinken. Nur geht noch nicht von mir, meine Schwester. Aber Sophia bestand auf ihrem Entschluss. Da glaubte die Erbin, sie unwissend gekränkt zu haben, nahm ihre beiden Hände und fragte sie, ob dem so sei. »Mein Himmel«, sprach sie, ihr lange ins Antlitz schauend, »war ich denn blind, meine Sophia? Ihr seht bleich aus. Es spricht ein geheimer Kummer aus eurem Auge, auch seid ihr seit längerer Zeit immer so still und ernst. Was fehlt euch, um aller Heiligen willen? Seid ihr krank? Hat euch jemand wehgetan? Ich selbst vielleicht, denn ich bin so unüberlegt und rasch. Ach, seit Albrechts Hiersein kenne ich mich ja selber nicht mehr. Sprecht, und wenn dem so ist, will ich an eurem Herzen, zu euren Füßen um Vergebung flehen und um Nachsicht für ein liebendes Mägdlein, das eben nur noch Augen hat für einen Gegenstand allein.«